Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Wer ist schon 2024 angekommen? Oh, noch nicht viele. Oder schlaft ihr alle noch? All You Need Is Love haben die Beatles gesungen 1967. Damals war ich noch nicht mal gedacht, glaube ich. Geschweige denn geboren. Und trotzdem, ich weiß nicht, was Sie damals gedacht haben, ob Sie dasselbe wie Jesus und Paulus gesagt haben. Wenn wir heuer die Jahreslosung anschauen, dann geht es eben auch wieder um Liebe, die da mittendrin im Zentrum steht. Karin hat schon gesagt, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Ein Vers, der vor, und das ist schon auch immer wieder spannend zu bedenken, eben 3 Jahren ausgesucht worden ist. Nicht erst irgendwie in letzter Zeit, nicht wegen uns, obwohl er auch für uns total gut passt. Es ist die erste Predigt im Jahr und man legt ja auch so ein Stück weit die Grundlage und normalerweise steht man immer in dem Dilemma, Jahreslosung, sollte man schon irgendwie drüber predigen oder das, wo ich denke, es ist wichtig für die Gemeinde, dieses Jahr muss ich nicht überlegen. Ich finde, der Vers passt wie die Faust auf Auge auch für uns als Gemeinde. Ich kann einfach beides tun in dieser Predigt, ohne mich zu verbiegen. Mittendrin steht im Zentrum die Liebe und Paulus schreibt es den Korinthern ins Stammbuch. Muss man sich ja auch immer mal ganz kurz bewusst machen. Wir greifen immer gerne die schönen Bibelverse raus, nehmen sie und sagen, das ist meiner, der war bestimmt nur für mich geschrieben. Stimmt nicht ganz im Regelfall. Er war zuerst mal an die Korinther geschrieben und ich will mit euch, bevor wir dann in den Vers eintauchen, auch noch mal ein Stück weit in diese Gemeinde eintauchen und in den Teil, wo diese Verse geschrieben sind. Also erster Brief an die Korinther. Wir haben ja einige Briefe, die uns von Paulus überliefert worden sind, die alle nicht anlasslos geschrieben worden sind, sondern es gab immer einen Grund, warum Paulus geschrieben hat. Manchmal ganz eigennützig, Römerbrief, er wollte den Römern verklickern, wie er denkt. Er wollte sich so ein Stück weit vorstellen. Ganz anders die Korintherbriefe. Die Korintherbriefe waren immer Reaktionen von Paulus. Und zwar hat er was aus dieser Gemeinde mitgekriegt, die er ja auch gegründet hat, wo er die Leute kannte, und gesagt, also dazu möchte ich mal was sagen. Ich schicke euch mal eine Antwort. Einen Brief, in dem er Dinge aufgreift, die er mitbekommen hat. Jetzt ist es ja nicht wie heute. Wir telefonieren mal kurz und wissen, was in Stuttgart, Hamburg oder weiß ich wo los ist. Oder auch viel, viel weiter. Also wir haben ja gerade Leute in der ganzen Welt, sowohl Jugendliche wie auch Missionare, die wir dauerhaft unterstützen. Und wir wissen ganz schnell, wie es ihnen geht. War damals nicht so, sondern es brauchte Leute, die einen Brief hin und her getragen haben, die selber erzählt haben, wie es ging. Und sowas haben wir hier auch, wenn wir in den Korintherbrief schauen. Und Paulus formuliert diese Worte und es ist eine klare Aufforderung ganz am Ende dieses Briefes, muss man ehrlicherweise sagen. Weil Kapitel 16 ist wirklich das letzte, Vers 14, da kommt noch, jetzt muss ich nachschauen, das weiß ich nicht auswendig, da kommt nicht mehr viel, 24 ist der letzte Vers, da kommt nicht mehr viel hinterher. Also ist so das Schlusswort, das er den Korinthern beim ersten Brief mitgibt. Und er fordert ja zu was auf, was überhaupt nicht neu ist für die Christen damals. Jesus hat ja nichts anderes gesagt. Also Gottesliebe, Nächstenliebe, Feindesliebe, Selbstliebe, keine Erfindung von Paulus. Sondern das, was Jesus seinen Jüngern schon mitgegeben hat. Und jetzt, wenn wir reinschauen in die Situation in Korinth. Wer weiß sofort, wo Korinth liegt? Ah, ja, ihr seid echt gut. Weil ich muss auch jedes Mal auf eine Karte schauen, damit ich es genau hinkriege. Also Griechenland, das war klar. Wenn ihr guckt, Korinth ist etwa in der Mitte dieser Karte. Also ich weiß nicht, wie weit man das sinnvoll lesen kann. Aber so untere Ecke von Griechenland. Griechenland hat ja dieses Halbinsel, Riesen-Halbinsel-Ding da unten und genau auf der Meerenge oder unterhalb der Meerenge sitzt Korinth. Mittlerweile haben sie da auch einen Kanal durchgegraben, damit man schneller durchfahren kann, den gab es damals noch nicht. Aber Korinth lag damals schon an dieser Stelle und es war ein Punkt, wo ja viel Handel durchging, weil es einfach, wenn man sich das jetzt anguckt, für den richtige Seite, östlichen Teil des Römischen Reiches, einfach so ein Knoten und ein Mittelpunkt war. Also da ging viel durch, viel Schifffahrt und Ähnliches, die da durchgegangen ist. Und drum war das auch so ein Zentrum, wo sich alles so ein bisschen gemischt hat. Also da sind die Kulturen zusammengekommen, weil halt ja, viele Leute einfach durchgekommen sind. Es war ein bunter Haufen an Leuten, sowohl religiös wie auch rein menschlich. Und da hat sich einiges zusammengesammelt. Und ich weiß ja nicht, was euch jetzt für eine Stadt in der Jetztzeit in den Kopf kommen würde, wo sich viele Kulturen sammeln, viele Menschen, viele Religionen. Dann merkt man, da stößt auch einiges zusammen und mancher sitzt da und denkt sich, ja, da würde ich nicht wohnen wollen. Ey, da geht's ja ab. Das passt nicht. Und so war Korinth auch. Also, wenn man jetzt eine unmoralische Skala nehmen würde, war Korinth nicht auf der Bravstufe, sondern eher am anderen Ende der Skala. Also da war auch viel, was wir sagen würden, Lotterleben, Chaos oder andere würden sagen, da ging die Post ab, da hatten alle Spaß. Also egal in welchem Bereich. Es gab damals sogar ein Wort. Also googeln sagt euch alle was, oder? Ihr wisst sofort, was ihr tun sollt. Aber Korinthiazomai, da wisst ihr es wahrscheinlich nicht. Das war so das Wort für Lotterleben führen. Kam von Korinth. So ähnlich wie bei uns googeln heute für Suchen steht. Also da hat sich die Stadt so einen Brief eingefügt. Das war Korinth. Und das Coole finde ich aber trotzdem, mittendrin gab es eine Gemeinde Gottes. Gab es Christen, die sich gefunden haben und die auch gesagt haben, wir sind da mittendrin und doch anders. Also ist doch irgendwie auch cool, weil wenn wir jetzt so brav, fromm hier sitzen, keine Ahnung, wo du am Livestream sitzt, aber wenn wir hier so sitzen, dann ist die Welt ja erstmal ganz weit draußen. Wir leben ja auch nicht im schlimmsten Teil Augsburgs, schon gleich gar nicht im schlimmsten Teil Deutschlands oder einem anderen Teil des Weltes. Wir leben im schönen Königsbrunn, manche auch in Bobingen-Währingen, ich weiß schon. Aber gute Gegend, ja? Kein Lotterleben. Nichts Schlimmes. Also umso südlicher, umso besser, mein Gefühl. Im Norden von Königsbrunn, wer weiß. Nein, nein. Aber wir gehören nicht so zu den problemgeplagten Zonen. Ganz im Gegenteil, Korinth. Aber das Coole finde ich, Gott ist da mittendrin. Der nimmt sich nicht raus und sagt, ihr als Gemeinde dürft nicht in Korinth sein. War nie die Rede im Korintherbrief davon. Ganz dazu, viele andere Probleme hat Paulus in dem Brief angesprochen, sagt man, obwohl es geschrieben ist. Hat er angesprochen, hat er angepackt und sagt, also sorry, ihr seid zwar in Korinth, aber ihr müsst es nicht allen Korinthern gleich machen, ja? Bitte benehmt euch so ein bisschen anders. Also der Korintherbrief ist schon erstmal harte Kost, hat aber auch so richtig coole Stellen. Eine kommt euch sicher sofort, 1. Korinther 13, die Liebe. Also das hohe Lied der Liebe nennen wir es. Eines der coolsten Stücke kommt auch mitten im Korintherbrief vor. Also es ist nicht nur alles schlecht, was Paulus schreibt, aber doch herausfordernd. Mittendrin. So, jetzt wisst ihr so ein bisschen, was zu dem Umfeld in dem Brief geschrieben ist. Und ich habe mir gedacht, als ich das mir so bewusst gemacht, ganz ehrlich, ich habe die Predigt vor Weihnachten geschrieben. So früh bin ich normal nie dran, aber ich wollte Urlaub machen. Da habe ich mir gedacht, es ist schon spannend, weil wir leben auch in einer Welt, die zumindest von Gott nicht mehr viel wissen will. Wie wir das jetzt mit der Moral sehen, ist auch sehr unterschiedlich beurteilt. Ich glaube, da würde mancher sagen, passt doch noch alles, und andere würden sagen, oh nein, wenn ich mich umschaue, ganz schlimm hier. Wir leben auch in einer Welt, die Gott nicht an die erste Stelle stellt, außer einige. Wir leben auch mittendrin in einer Welt, wo wir uns über manch ethisches Verhalten sagen, boah, das passt überhaupt nicht zu dem, wie Gott es sich wünscht. Wir leben mitten in einer Welt, wo wir immer wieder überlegen müssen, wo sage ich ganz ehrlich, ich bin Christ, ich mache es anders. Das war die Welt der Korinther. Sie mussten sich immer wieder entscheiden, ich bin anders wegen Gott. Nicht, weil alle anderen es um mich herum anders machen. Also, ich habe ein Zitat gefunden. Ich glaube, es ist von James Moffat, ein schottischer Theologe, aber ganz sicher bin ich mir nicht. Die Gemeinde war in der Welt, wie es ja auch sein musste. Das ist der Teil, der in Ordnung ist. Finde ich schon mal bedenkenswert, weil wie oft sind wir gar nicht so wirklich in der Welt, sondern lieber hier in unserem schönen Haus. Also, die Gemeinde war in der Welt, wie es ja auch sein musste. Doch die Welt war auch in der Gemeinde, was jedoch nicht sein durfte. Und das finde ich der Spagat, der auch eben im Korintherbrief deutlich wurde. Also Ja, wir sollen mitten in der Welt sein, aber unser Maßstab ist Gott und nicht das, was die Welt tut. Das ist das, was James Moffat hier sagen wollte. Und von daher finde ich den Korintherbrief top aktuell für uns und auch für unsere Situation als evangelische Gemeinschaft. Wir sind mittendrin im, weiß ich nicht, ob ich es Chaos nennen will, aber im Chaos der Welt. Ich sage es jetzt einfach mal so. Und damit ist dieser Vers auch top aktuell für uns. Er ist eingebettet in 4 Aufforderungen. Also ist die 5. Aufforderung, die Paulus ganz am Ende des Korintherbriefs so in tschak, 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 tschak bringt. Also da brauchen wir nicht viele Verse anschauen. Nur wenn wir Vers 13 und Vers 14 anschauen, haben wir diese 5 Aufforderungen. Vers 13, einfach mal ganz in Kürze, später sage ich noch ein bisschen mehr. Sie sollten ständig wachen und im Glauben feststehen und weiterhin sollten sie entschlossen und stark sein. Das sagt Vers 13 so. Wie gesagt, wir sind ganz am Ende. Und dann sagt er, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Ich weiß nicht, was Paulus in dem Moment, als er diese Worte geschrieben hat, haargenau im Kopf hatte. Aber ich bin mir sicher, dass er diese Gesamtsituation der Korinther im Blick hatte. Dass er wusste, wie herausfordernd sowohl das soziale, ethische und weiß ich was Umfeld ist, wie auch Irrlehre. Reitet er in dem Brief an. Also Dinge, wo er sagt, hey, das passt nicht zu dem, was Gott will. Sondern da habt ihr euch auf irgendwas eingelassen, was menschlich schöner klingt oder netter oder einfacher ist. Bitte seid vorsichtig. Und er sagt ganz klar, es braucht Leute, die wach sind, die aufpassen, die im Glauben feststehen, also an Gott festhalten und die dann entschlossen oder mutig, je nach Übersetzung, und stark sind und dabei bleiben, egal was der Rest außenrum denkt. Und dann kommt er aber nochmal zum Kern und sagt, aber alles, was ihr dann tut, tut es in Liebe. Und das ist, da geht es um den Beweggrund, wie wir Dinge tun. Und das ist auch das, wo ich festgestellt habe, hey, das haben wir so bitter nötig. Also ich zumindest. Und ich glaube auch wir als EVG. Was bewegt uns, Dinge zu tun? Warum tun wir sie? Also, es gibt ja ganz viel schöne und auch nicht so schöne Dinge, die uns tun, also die uns dazu veranlassen, etwas zu tun. Ich zähle euch einfach mal so ein paar Beweggründe auf, die es gibt. Pflichtgefühl. Also mein Pflichtgefühl treibt mich dazu, arbeiten zu gehen, auch wenn ich Schnupfen habe. Ist ja erstmal nichts Schlechtes, oder? Könnte man sagen. Gibt natürlich Grenzen, wo das dann vielleicht auch schlecht wird. Hilfsbereitschaft, finde ich, ist auch erstmal ein guter Beweggrund. Dann gibt es aber die anderen, so wie Hass, Neid, Rache, Eifersucht. Oder Zwang und Nötigung. Weiß nicht, ob das so die besten Beweggründe sind, aber seid mal ehrlich, wie oft ist es der Neid, der uns veranlasst, was zu tun? Oder eher so dieses, ach komm, dem könnte ich jetzt auch eins auswischen. Manchmal ist es auch einfach die Erwartung. Also ich denke, die meisten von euch gehen mit einer Erwartung arbeiten, dass euer Arbeitgeber dann auch Geld überweist. Ja? Bei Schülern zählt das noch nicht, ich weiß. Die gehen mit der Erwartung in der Schule, dass die auch mal aufhört oder wieder Ferien sind. Also wir haben so viele Dinge, die uns bewegen. Manchmal ist es vielleicht auch Selbstlosigkeit und ich habe es euch ja schon, Thomas hat schon eingeblendet als Frage mitgebracht. Überlegt mal, was habt ihr, wo merkt ihr, das sind Beweggründe, die mich zu Dingen veranlassen. Und das ist ja erstmal, da gibt es welche, die sind echt gut. Selbstlosigkeit ist schon fast auf der Stufe von Liebe, finde ich. Aber da gibt es auch andere, wo du dich erwischen solltest und dir überlegen, will ich mich wirklich von Hass oder irgendwas antreiben lassen, was zu tun? Mal einen Moment für dich, wo du einfach, keine Ahnung, was dir jetzt in den Kopf kommt, verschiedene Situationen reflektierst und mir überlegen kannst, warum habe ich eigentlich da so gehandelt oder da so? Wenn man jetzt so da sitzt, dann muss einem ja erstmal eine Situation einfallen, gell? Und dann muss man noch, das ist schwierig. Aber vielleicht erwischt ihr euch heute Nachmittag mal, wo ich denke, stopp mal, warum verhalte ich mich jetzt so? Was ist mein Beweggrund? Triggert mich gerade eine Person? Freue ich mich gerade tierisch? Es gibt ja auch positive Beweggründe, ja? Also es gibt ja nicht nur negative. Aber ich glaube, es tut uns gut, wenn wir uns im Laufe der nächsten Woche einfach immer mal wieder versuchen zu erwischen und uns hinterfragen, warum mache ich das jetzt eigentlich? So wie ich es mache. Man könnte es vielleicht ja auch ganz anders machen. Also wenn es darum geht, die Spülmaschine einzuräumen, könnte man es einfach machen, anstatt den anderen anzuraunzen, warum er es noch nicht gemacht hat. Könnte man. Es wären nur zwei Optionen, die vielleicht bei jemand eintreffen könnten, falls ihr nicht zerpannt abspült. Also erwischt euch da mal in der nächsten Woche. Ich möchte euch wirklich Mut machen, weil dann kommen wir nämlich jetzt zu dem, zur Jahreslosung, zu diesem Bibelvers. Es geht um den Beweggrund. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Der Beweggrund, warum wir Dinge tun sollen, ist Liebe. Und anfangen tut es mit dem Wort alles. Alles ist ziemlich viel. Also das kann man immer nicht oft genug sagen, weil das sind die kleinen Worte, die wir gerne überlesen. Ja, ich tue auch was in Liebe, aber bei weitem nicht alles. Also da fehlt bei mir persönlich noch ein ganzes Stück. Auch die Kleinigkeiten, die Alltäglichkeiten, auch mit den nächsten Menschen, mit denen wir oft am nicht liebevollsten umgehen. Gott sei Dank halten sie es aus, weil sie uns auch lieben. Aber ich erwische mich immer wieder dabei und denke mir, warum verhalte ich mich in meiner Familie oft so ruppig? Wenn ich woanders bin, schaffe ich es auch anders. Also alles ist wirklich viel. Auch die Kleinigkeiten sollen durchdrungen sein. Und da komme ich an die Stelle, wo ich mir denke, gut, dass ich kein hinduistischer Priester oder irgendwas bin und sagen muss, ihr müsst euch nur genug anstrengen, dann klappt das schon. Sondern gut, dass ich Pastor bin und euch sagen kann, wir haben Gott sei Dank einen Gott, der uns dabei hilft. Weil ey, das ist doch unmöglich, oder? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Ich krieg das nicht hin. Also ich bin da nicht heilig genug. Ich bin nicht perfekt genug. Ich muss da immer wieder mit Gott drum ringen, dass er mir die Kraft dazu gibt, die Geduld, sonst würde ich verrückt werden. Ich muss das immer wieder von Gott erbitten und auch immer wieder um Vergebung bitten, weil ich es nicht geschafft habe. Also das ist ein Hammeranspruch, den Paulus hier am Ende des Korintherbriefes stellt und den ihr euch jetzt hier so dann einfach mit in die Tasche stecken könnt, um euch immer wieder drin zu erinnern. Aber vor allem, wenn ich uns als Gemeinde und auch unser letztes Jahr anschaue, wir haben es bitter nötig. Wir haben es bitter nötig, weil leider unser Miteinander oft genug nicht von Liebe, sondern von Gerechtigkeitsdenken, vielleicht auch von Verletzungen und von Neid geprägt wurde. Weil wir miteinander umgegangen sind aufgrund unserer Verletzungen, aufgrund unseres Gerechtigkeitsdenkens und nicht aufgrund von Liebe füreinander. Und das zerstört uns von innen. Ich habe das letztes Jahr schon ein paar Mal gesagt, vor allem im Mitgliederkreis. Aber die Jahreslosung ist eine Steilvorlage, ich will es uns allen nochmal mitgeben. Und ich wünsche mir wirklich, dass wir uns entweder diese Karte oder irgendwas anderes auf die Stirn kleben, an den Spiegel, hinter die Brille, keine Ahnung wohin. Überlegt euch den Platz, wo ihr euch selber immer wieder dran erinnert und es nicht überseht. Das ist immer die Gefahr. Ich habe ja auch so einen Spruch unterm Bildschirm kleben, den sehe ich nur alle 4 Wochen, obwohl ich dauernd davor sitze. Der fällt mir nicht mehr auf. Also irgendwas, wo wir uns immer wieder drin erinnern. Wir brauchen das. Alles tut aus Liebe und wir brauchen aber auch immer wieder den Mut, zu Gott zu gehen und zu sagen, wir haben es nicht geschafft und wir brauchen auch immer wieder den Mut, aufeinander zu gehen und zu sagen, es tut mir leid, ich bin dir nicht gut begegnet in unserer letzten Situation. Ich hätte gern mich anders verhalten, aber ich habe es nicht hingekriegt. Wir brauchen das, dass wir in Liebe immer wieder aufeinander zugehen und um Vergebung bitten, einen Neuanfang wagen und starten. Weil wir werden auch 2024 recht sicher nicht perfekt sein. Also ich wünsche es mir, ich könnte jetzt einfach mal so machen und dann läuft alles perfekt in unserem Miteinander. Wahrscheinlich wird es aber nicht so sein. Und wir müssen auch nicht perfekt sein, um gerettet zu werden. Gott sei Dank hat Jesus für uns erledigt. Aber wir dürfen uns auch immer wieder anspornen lassen, es in Zukunft anders zu machen und uns dann eben in Liebe zu begegnen oder wenigstens einzugestehen, wo ich auch einen Fehler gemacht habe und dann hinzugehen und zu sagen, tut mir leid, kannst du mir vergeben? Und auch immer wieder hingehen zu Gott und zu sagen, es tut mir leid, gib mir die Liebe für Person Y, für Person X oder für eine bestimmte Situation, dass ich Kraft bekomme, die ich nicht habe. Du willst, dass ich mich anders verhalte. Es ist ja Gott, wegen dem ich es mache. Dann soll er mir doch bitte auch die Kraft geben. Und das macht er auch, ja? Ich habe das immer wieder erlebt, also eine Situation, ich erzähle nicht woher, wo ich wirklich mit jemandem so weit war, dass ich mir auf der Straße überlegt habe, auf die andere Seite zu gehen, wenn ich ihr im Dorf begegnet bin. Und nicht ich habe es geschafft, diesen Knoten zu lösen, aber ich hatte irgendwann den Mut zu sagen, okay Gott, ich will nicht, ich will ihr auch in der Gemeinde einfach so begegnen können. Das wird leider passieren, habe ich damals gedacht. Und ich habe das Beten angefangen und Gott hat mich verändert. Ich weiß nicht, was er verändert hat. Er hat mich verändert und er hat auch die Dame verändert. Und wir konnten uns, wir wurden nicht allerbeste Freunde, aber wir konnten uns recht gut begegnen bis zum Ende. Und ich glaube, der Knackpunkt war, hinzugehen und zu sagen, Gott, ich brauche jetzt dich. Meine Liebe reicht nicht. Aber ich brauche dich und ich erwarte, dass du da reinkommst, weil ich will anders handeln. Ich will nicht Leute meiden, ich will nicht Leuten was nachtragen, ich will anders handeln. Mein Beweggrund soll Liebe sein. Und wenn wir diesen Satz Stück für Stück umsetzen, ich weiß, wir werden immer wieder scheitern und hören nicht auf, es neu zu versuchen. Umso mehr wir ihn umzusetzen, umso größer wird die Strahlkraft von uns Christen sein, untereinander und in unserer Umgebung. Unterschätzt das nicht. Also Jesus sagt das selber schon, Johannes 13, Vers 35, an eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das ist nichts anderes wie 1. Korinther 16, 14. Die Folge ist, es macht einen Unterschied. Und jetzt muss ich aber doch eine Sache noch ganz deutlich sagen, verwechselt Liebe nicht mit Beliebigkeit. Also, die Worte haben dieselben Buchstaben zum Großteil. Ja? Das Wort Liebe kommt in Beliebigkeit mit allen Buchstaben vor. Kein Problem. Wir leben in einer Welt, in der ganz oft unter dem Deckmantel von Liebe Beliebigkeit gefordert wird. Also wenn du mich wirklich liebst, dann musst du mich so nehmen, wie ich bin und dann darf ich auch machen, was ich will und dann bin ich... Das ist keine Liebe mehr. Den anderen so anzunehmen, das ist Liebe. Aber den anderen auch so zu lassen und nicht den Mut haben, ihn immer wieder herauszufordern, ihn in Liebe zu begegnen, ihm auch Fehler zu spiegeln, das ist Beliebigkeit dann. Also merkt ihr diesen klar? Ich weiß nicht, ich tue mich mal schwer, es besser zu erklären. Beliebigkeit heißt, der andere ist mir dann quasi fast egal. Ja gut, dann mach halt, was du willst. Aber Liebe heißt nicht, dass mir der andere egal ist. Liebe heißt nicht, dass die Situation des anderen jubelhaft toll sein muss, damit ich ihn annehmen kann, damit ich ihn lieben kann. Sondern Liebe heißt, ich nehme den anderen an, obwohl er so quer liegt, obwohl er so anders ist. Aber Liebe heißt nicht, dass ich alles toll finde, was der andere macht. Also, besser kriege ich es gerade nicht hin, vielleicht fällt mir später nochmal was ein und ich kann es nochmal besser, ein bisschen greifbarer machen. Aber ich finde, wir müssen aufpassen, weil in unserer Welt um uns herum wird mit dem Wort Liebe oft Beliebigkeit eingefordert. Und das meint Paulus nicht. Ja? Also es ist ein gigantischer Unterschied. Jede Situation, in der Liebe der Beweggrund ist, nicht Beliebigkeit, in der Liebe der Beweggrund ist, die wird diese Welt ein kleines Stück besser machen. Und nein, wir müssen nicht den Himmel auf Erden machen, den Himmel hat Gott vorbereitet, da kommen wir dann irgendwann hin. Aber ich glaube, dort, wo wir Liebe leben, da geht eine Liebesspirale in Gang. Und wenn ich Liebe weitergebe, dann wird es mir viel öfter auch passieren, dass ich Liebe empfange, wie wenn ich Hass oder Neid weitergebe, dann wird ganz oft Hass entgegenkommen. Ich weiß nicht, wer von euch mitverfolgt, Matthias Scheidegger, der war lange in Uganda und betreut jetzt noch viele Projekte da unten, Missionar der Marburger Mission. Ich weiß nicht, ob euch der Name was sagt. Ich kenne ihn recht gut, weil er aus dem Nachbarort kommt von mir und sein Bruder mein bester Freund ist, aber egal. Und der erzählt ganz oft aus dem Sudan und Südsudan, eine der großen Krisenregionen, die wir aber alle schon vergessen haben, vor lauter Syrien, Ukraine und jetzt Israel. Und was sie als Christen dort unten versuchen, ist, die Hassspirale zu durchbrechen, indem sie Liebe weitergeben, indem sie die Leute wirklich lehren, anders zu sein und die erleben, wie genau das Frucht bringt. Wie dann wieder was entstehen kann, obwohl es ein sehr, sehr mühsamer Prozess ist, weil es braucht nur einer mit einer Kalaschnikow kommen und man fängt wieder von vorne an. Und das passiert da unten leider sehr oft. Aber es gibt keinen anderen und besseren Weg. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin ja auch ein Mensch, Wir leben in einer Welt mit vielen Stresssituationen. Ich habe gerade schon so ein paar Krisenherde angeschnitten, die uns ja auch betreffen. Ich weiß nicht, was in deinem persönlichen Umfeld die Stresssituation schlechthin ist. Ich habe dieses Jahr schon wieder erlebt, wie ich falsch reagiert habe wegen Stresssituationen. Weil ich bin leider auch so jemand, wenn ich gestresst bin, dann wird mein Tonfall ruppiger, obwohl ich das gar nicht merke oder will. Aber er wird ruppiger. Das wiederum triggert andere Leute, vor allem auch meine Frau. Das ist nicht gut für uns. Erst wenn einer anfängt, anders zu reagieren, wird die Situation ganz anders. Weil sonst schaukelt sie sich schön hoch und ich kann auch laut werden, Gott sei Dank nicht hier vorne. Leider, ich würde das gerne anders haben. Ich bete darum fast täglich, weil ich Liebe brauche. Wir brauchen Liebe im Miteinander und ich will euch das wirklich sagen, weil diese andere Spirale, die hat Jesus auch schon angekündigt. Ich habe euch eine Stelle aus Matthäus 24, Vers 12 mitgebracht. Und weil Gottes Gebote immer stärker missachtet werden, setzt sich das Böse überall durch. Die Liebe wird bei den meisten von euch erkalten. Sagt Jesus nicht zur Welt, sondern zu den Jüngern. Krass, oder? Und ich finde, wir müssen auch aufpassen als Christen, dass uns das nicht passiert. Und manchmal unter ganz guten Deckmantelvorzeichen. Ja, also da gibt es Stellen wie, wir setzt euch zuerst für das Reich Gottes ein und dafür, dass Gottes Wille geschieht. Ist ja erstmal eine gute Stelle und was kann man daraus machen? Wir kreiden jedem seine Fehler an und sagen, so kann Reich Gottes nichts werden, in einer Lieblosigkeit. Jetzt kommt aber wieder, ich will nicht Beliebigkeit leben. Wir müssen einander auch korrigieren dürfen. Aber wie? In Liebe und nicht in Lieblosigkeit. Oder in Hartherzigkeit, oder mit dem Beweggrund, Gerechtigkeit schaffen zu wollen, oder mit dem Beweggrund, das haben die Pharisäer auch versucht. Und Jesus sagt den Pharisäern knallhart, also so wie ihr das gerade versucht, das ist nicht im Sinne Gottes, dass ihr euch überall hinstellt und sagt, so geht's nicht und so geht's auch nicht. Das ist Hartherzigkeit. Aber Jesus wollte nie Beliebigkeit. Er hat sich auch hingestellt und in einer ganz freundlichen und knallharten Art gesagt, also so wie du gerade lebst, mach nicht weiter. Ist nicht gut für dich. Ändere was. Also ihr merkt, der Spagat und der Grat ist echt dünn, auf dem wir wandern. Und es ist doch so wichtig, wir brauchen die Liebe als Beweggrund für alles in unserem Miteinander. Und das immer wieder Beliebigkeit und Liebe. Bitte, bitte passt auf. Die Worte haben nichts miteinander zu tun. Wir brauchen die Liebe in unserem Miteinander und nicht die Beliebigkeit. Wir brauchen es, dass Fehlverhalten angesprochen wird in Liebe, nicht in Hartherzigkeit und nicht wegen Gerechtigkeit und nicht wegen irgendwas, sondern weil ich den anderen gewinnen will, weil ich ihn liebe. Sagt Jesus auch ganz klar, ich habe euch am Ende nochmal Matthäus 22 als oberstes Gebot mitgebracht, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, deinem ganzen Denken. Das ist das größte und wichtigste Gebot, aber das Folgende ist genauso wichtig. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Das ist die Grundlage, auf der wir unser Miteinander gestalten wollen und sollen. Und die Jahreslosung erinnert uns daran, im Endeffekt an dieses Gebot. Was ist deine Motivation, die dich dazu bringt, Dinge zu tun? Und ich glaube, wenn wir es öfter, oft genug, fast immer, am besten immer schaffen, ich weiß, immer wird schwierig, dass Liebe unsere Motivation ist, ey, dann wird das so einen geilen Unterschied machen. Dann wird, ich freue mich da richtig drauf, ja? Auch wenn es im ersten Moment so eine Last ist, aber stellt euch mal vor, dann brauche ich mich auch nicht. Dann brauche ich keine Angst haben, dann kann ich zu jedem hingehen und selbst wenn der mir was Negatives sagt, weiß ich, der liebt mich. Der macht das nicht, weil er mir eins reinwischen will, sondern der meint es gut mit mir, der will mir helfen, dass was besser läuft. Dann können wir uns so cool begegnen. Also ich wünsche mir wirklich, dass wir das erleben und dass wir dann erleben, wie das Kreise zieht, weil wir damit Salz und Licht sind, weil wir anders sind. Ja, wir müssen anders sein wie die Menschen um uns herum, weil leider ist nicht bei allen Menschen, und es gibt rühmliche Ausnahmen, auch Nicht-Christen, aber leider ist nicht bei allen Menschen Liebe die Motivation, sondern oft Eigennutz, Selbstsucht, Gewinnstreben oder vieles andere. Gott sei Dank gibt es auch rühmliche Ausnahmen. Aber wenn wir so handeln, dann, also ich freue mich wirklich, wie gesagt, nicht aus eigener Kraft, sondern mit Gottes Hilfe. Und ich will nur mal einen Namen nennen, Mutter Teresa kennt jeder als Namen. Ich bin mir sicher, die Frau wäre gescheitert, wenn sie versucht hätte, mit ihrer Liebe dort in Indien was zu verändern. Aber sie hat mit Gottes Liebe und Gottes Hilfe dort was bewegt und verändert. Mit Gottes Hilfe dürfen und können wir das Leben, können wir alles aus Liebe tun. Wie es die Korinther genau geschafft haben, sie wurden nicht gleich perfekt, sonst hätte Paulus keinen zweiten Korintherbrief geschrieben, in dem er wieder auch ganz deutliche Worte benutzt hat. Aber ich bin mir sicher, es hat einen Unterschied gemacht, da wo sie es gelebt haben. Und wartet auch nicht darauf, dass der andere anfängt zu tun, sondern fangt selber an. Und dann bin ich gespannt, was passiert, wenn wir alle anfangen. Wichtig ist, wir brauchen Jesus im Mittelpunkt, der uns diese Liebe schenkt, mit der wir weitergehen. Darum fängt ja der Vers vorher an. Seid wachsam, haltet treu an dem fest, was ihr glaubt, seid mutig und stark. Das ist Vers 13. Wachsam, also passt auf, denn nicht alles in dieser Welt ist gut für uns Christen. Heftet den Blick auf Gott. Haltet treu an dem fest, was ihr glaubt. Ja, manchmal müssen wir uns einfach festhalten, obwohl uns alle möglichen Leute wegziehen wollen. Kennt ihr aus der Kinderstunde das Spiel Rübenziehen? Ja, da versucht man, die Leute so auseinanderzuzerren. So fühle ich mich manchmal als Christ auch, wenn ich mich an Werten festhalte und Leute um mich herum sagen, das kannst du doch nicht mehr glauben, das ist alt, das ist, fühle ich mich wie beim Rübenziehen in der Kinderstunde. Aber ich möchte uns Mut machen, festzuhalten. Und wir müssen mutig und stark sein, Gott immer wieder an erste Stelle zu stellen. Das macht den Unterschied. Das wird Leuten nicht gefallen. Das haben die Apostel in der Apostelgeschichte 4 schon erlebt. Aber sie haben auch erlebt, dass Gott ihnen dann Worte gegeben hat, wo selbst der Hohe Rat, also das oberste Gremium in Israel, nichts mehr zu sagen wusste und den Mund gehalten hat und gesagt hat, okay, uns gehen die Argumente aus. Und das werden wir mit Gott erleben, da bin ich mir sicher. So, Liebe tun gerade in dieser Zeit, das ist das, was du mit ins Jahr gekriegt hast. Ich würde sagen von Gott, auch wenn irgendein ökumenischer Rat diesen Vers ausgesucht hat. Er passt wie die Faust aufs Auge für unsere Gemeinde und ich bete und ich hoffe, du betest mit, dass wir ihn wirklich umsetzen, dass wir uns täglich dran erinnern, wie auch immer du es schaffst, dass wir diesen Vers in unserem Miteinander umsetzen, in der Schule, auf unserer Arbeit, bei unserem Nachbarn, sogar bei dem Autofahrer, der mir heute früh die Vorfahrt genommen hat. Ja? Überall. Es ist ein von Gott geliebter Mensch. Und dann bin ich mir sicher, dann werden wir erleben, wie das Früchte trägt. Ich bin gespannt. Mit Gottes Hilfe. Was soll ich noch sagen? Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Amen.